Liebe Freunde der Kunst und der Kunstgespräche mit Yvonne, heute begrüße ich euch mal zu einem Kunstgespräch, das sich dem Thema widmet, wie uns die Kunst das Leben rettet. Ja, ein Thema, das ich glaube, dass es wert ist, beleuchtet zu werden. Und zwar habe ich mir dazu diesmal einen Künstler ausgesucht, der schon verstorben ist, den Künstler Kurt Heil. Um genauer zu sein, einem ja sehr nahen Verwandten von mir, meinem Großvater. Und er hat es geschafft, im Zweiten Weltkrieg seine Stationen der Gefangennahme und seine Stationen des ja, Kriegsalltages sozusagen in Bildern und in Worten festzuhalten. Und seine Skizzen habe ich aufbewahrt die ganze Zeit, seitdem er 2011 verstorben ist, und habe sie dieses Jahr in meiner Galerie zu einer Daueraufstellung präsentiert, weil ich denke, dass es ja wichtig ist, dass wir uns erinnern, wie wertvoll ja der Frieden für unser eigenes Leben ist. Es ist ein schwieriges Thema sicherlich, aber es birgt auch viel Hoffnung. Und in dem Kunstpodcast heute möchte ich vor allen Dingen zum Ende hin darauf zurückkommen, was es bedeutet, dass man sich mit Kunst in so schwierigen Zeiten auseinandersetzt, egal ob es jetzt Zeiten sind, die nur eine Krise im eigenen Leben sind oder eigene Erlebnisse, die man gehabt hat, ob man die bildhaft umsetzt, im Positiven wie im Negativen, bin ich vollkommen überzeugt, dass es die Kunst einfach schafft, unser Leben ja lebenswert zu machen, uns Sichtweisen eröffnet, die wir vielleicht ohne sie nicht hätten, und uns im übertragenen Sinne sogar das Leben rettet. Ich möchte diesmal den Text der Vernissage für euch hier lesen in dem Kunstpodcast, weil ich weiß, dass natürlich Besucher auch immer gerne noch etwas Individuelles hören, wenn sie meine Galerie besuchen und dann diese Ausstellung sehen. Und ich möchte das gerne für euch heute sozusagen hier einlesen. Ich hoffe, ihr habt Freude daran und verfolgt mit mir jetzt diese kleine Einführung in die Vernissage von Kurt Heil. Skizzentagebuch 1939 bis 1948. Kurt Heil, geboren am 01.05.1920 in Hergesheilenberg bis zum 17.09.2011 in Stützerbach. Ich leb, weiß nicht wie lang. Ich sterb und weiß nicht wann. Ich fahr, weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich fröhlich bin. Kurt Heil, Tagebuch 1945. Wie uns die Kunst das Leben rettet, Skizzen eines Zeitzeugen, ist die Dauerausstellung in der Kunstfabrik in Egelsdorf. Die musikalische Begleitung an diesem Nachmittag übernahm Katrin Jalowski, Gitarre und Gesang. Den Gedanken zu dieser Bilderschau trage ich schon seit vielen, genauer gesagt seit 8 Jahren in mir. Nun wird man fragen, warum ging das nicht schneller damit? Ja, es nahm eine lange Zeit in Anspruch, in welcher ich zahllose Anläufe machte, um das Projekt Zeitzeugenausstellung umzusetzen. Immer wieder nahm ich die kostbaren und zugleich schmerzhaften Skizzen und Tagebuchaufzeichnungen meines Großvaters Kurt Heil zur Hand und konnte sie einfach nicht intensiv ansehen, geschweige mich damit auseinandersetzen oder aufarbeiten. Ich hatte unterschätzt, wie nah mir diese genaue Betrachtung dieses zeitlichen Abschnitts gehen würde. Vielleicht auch, weil dieser Teil der Geschichte einen sehr engen Vertrauten, einem mir am nächsten stehenden Seelenverwandten, eine meiner innigsten Bezugspersonen im Sinne von Kunst und Menschsein betraf. Und so legte ich die abgegriffenen Bücher mit einem Gefühl von Unwohlsein und einem Stich im Herzen viele Male erneut zurück in den Schrank. Zudem trat in der Auseinandersetzung mit dem Thema noch ein weiterer Fakt in mein Bewusstsein, welchen ich kaum erwartet hatte. Als mein Opa noch lebte bis 2011, war mir nämlich nicht klar, welche Fragen sich zeigen würden und dass es überhaupt noch so viele Fragen zu diesem Thema Krieg, Gefangenschaft und Leben danach geben könnte, hatten wir doch immer wieder die abendlichen Stunden auf mein Drängen hin vor dem Haus am Stiller Berg genutzt, gesessen und dieses eine dunkelgrün und schwarz gefärbte Büchlein geöffnet, stundenlang darüber erzählt. Ich wollte damals mehr wissen über diese Zeit und wie man die Angst ums eigene Leben in jeder Minute des Daseins oder das Leben unter solch unsteten und bedrohlichen Bedingungen aushalten kann. Ob man Zähne verliert, es bei Krankheiten wie Malaria Hilfe gibt, man friert oder Hunger leidet oder die Wüstentemperaturen aushält, womit man malt, wenn man nichts hat, woher die Farben kommen, wo all die Bilder sind aus dieser Zeit, wie man heimkommt, Heimweh aushält oder einfach überlebt. Und so schlossen sich Stunden an, die mir tief im Gedächtnis bleiben und heute noch ab und zu auch Wunden reißen, wenn ich daran denke. Wenn mein Opa dann bereit war, blätterten wir durch die teils vergilbten Seiten, vorsichtig, da das Papier porös war, und er erzählte von den Begebenheiten, die sich von Anfangsskizzen der Stellungen bis hin zu dem Tag der Gefangennahme und dem Leben in den Lagern erstreckten. Neben der Todesangst vor einem Abschuss im Flugzeug auf dem Weg nach Afrika, dem plötzlichen Tausch der Uniform gegen die Afrika-Uniform, natürlich auch vom Malen und vielen Freundschaften, vom Singen und dem Harmonika-Club falsche Töne bei den Funkern, dem Leben am Rande des Machbaren, von Trauer um Soldatenkameraden, Abschieden für immer und auch dem Verliebtsein in Texas, als er sich in die Tochter eines Farmers verliebte, auf dessen Kartoffelfeldern sie arbeiten mussten und der zufällig aus Friedrichruder war. Aber auch von den zahllosen Kilometern per Bahn, Schiff und Flugzeug, insgesamt 66.132 Kilometer und dabei mit unzähligen Verlusten an Menschenleben. So berichtet diese Ausstellung also auch von freien und unfreien Gedanken in einem System von Macht und Gedankenmissbrauch an einem Volk, das in einen Sog von Tod und Vernichtung gelangte, dem Zweiten Weltkrieg. Wie frei Gedanken sind und ob sie uns durch schwere Zeiten tragen oder uns auch noch im Nachhinein durch Traumata gesundheitlich belasten, ist wohl ein sehr individuelles Thema. In diesen hier in der Kunstfabrik gezeigten Skizzen, die über Jahre hinweg entstanden, berichtet Kurt Heil von seinen persönlichen Eindrücken. Er zeigt uns bei genauer Betrachtung, was im einzelnen Fall das für ihn Bewegende war, seine Realität in den Kriegsjahren. Als ich die Bilder aufbereitete und für die Ausstellung beschriften wollte und somit mir alle Eintragungen und Notizen darunter durchlas, waren diese für mich nicht immer nachvollziehbar. Manchmal fehlten schlicht Erklärungen und auch in meinen Aufzeichnungen aus Gesprächen konnte ich nicht die notwendigen Dinge in Erfahrung bringen. Ich stand manchmal einfach vor einem Rätsel. Aber wen fragen, wenn der Mensch seit etlichen Jahren verstorben ist? Da kam mir eine Idee. Ich erinnerte mich an die Methode der experimentellen Archäologie, die sich durch Nachbau Antworten auf offene Fragen erschließt. Also malte ich nach, Skizze für Skizze, und konnte dadurch in eine Art Rücksprache mit meinem Opa treten, da ich alles sehr genau analysierte beim Zeichnen. Ich sah mir also die Bilder von allen Proportionen, Perspektiven und Details ausgehend so genau an wie noch nie. Es war eine unglaublich intensive Erfahrung und ich erhielt viele Antworten. Für was nutzte man die Hütten auf dem Markt? Wer wohnte dort? Beim Malen erkannte ich hängende Stauden, Gewürze zum Trocknen aufgehangen, also Trockenhütten. Um ehrlich zu sein, war es eine der intensivsten Auseinandersetzungen und Gespräche, in Anführungsstrichen, die ich im Nachhinein noch führen konnte. Ich erkannte plötzlich, dass nicht nur ein Mensch dort saß und verkaufte, sondern noch ein weiterer. Ich überlegte, durch die vergehende Zeit meiner Nachahmung der Skizze, wie es für meinen Großvater möglich gewesen war, dort so lange so intensiv zu skizzieren. Aber dann sah ich auch die Wächter im Hintergrund. Und das alles hatte ich leider sehr unterschätzt. Es nahm mich emotional so sehr in Anspruch, dass ich völlig geschafft nach jedem Bild, insgesamt 7 Skizzen, und in einer Traurigkeit zurückblieb, welche ich kaum ertragen konnte. Ich brach also das Experiment des Nachmalens vorerst ab und schaute mir mit dem nun geübten Auge die Bilder weiter an. Sie sprechen von Alltäglichen und zeigen, wer ein Herz für die Schönheit hat, findet Schönheit überall. Gustav Freitag. Denn in all dem Trubel und dem Kampf konnte man doch leicht den Blick verlernen für das Gute und versinken in Trauer und Angst. Doch das tat Kurt Heil nicht. So können wir in einer Projektarbeit von 5 Schülern der Regelschule in Königssee, betreut von Frau Eismann mit dem Thema Die Jahre 1939 bis 48, eine Alltagsgeschichte, in einem Interview von ihm lesen, dass er als junger Mann in der Waffenfabrik Walter in Zellamelis bis zum Kriegsausbruch gearbeitet hatte und dann in die Wehrmacht einberufen wurde. Voller Patriotismus und Drang, die weite Welt zu sehen, wurden er und seine Kameraden nach Meiningen in die Wehrmachtskasernen gebracht, von dort nach Merseburg. Von da an begann in kleinen Schritten seine ungewollte Weltreise. Seine Zeit als Funker im Einsatz auf der Insel Föhr verbrachten die Männer damit, viel Schnee zu räumen von den Rollfeldern der Flugbahnen. Kurz darauf war das Wetter in dem Winter so schlecht, dass man sie zurück aufs Festland brachte, über Schleswig nach Mannheim. Dort angekommen, kam nach einigen Tagen unverhofft eines Abends ein Offizier herein und fragte ihn, ob er nicht wegkommen wollte hier, was anderes sehen. Nach kurzer Unterhaltung stimmt Kurt zu. So tauschte er noch am selben Abend seine warme Winteruniform gegen die Afrika-Uniform und den Blechkoffer eines anderen Soldaten. Jetzt war er Nummer 050746. Kurt war jetzt auf dem Weg nach Italien, Sizilien, genauer gesagt Catania und Messina, wo er mit den anderen Soldaten zur Gewöhnung an das Klima hingebracht wurde. Sie vertrieben anfangs die Vögel aus den Plantagen der Bauern. Durch wenig Frontberichte bekamen sie von dem Kriegsgeschehen kaum etwas mit. Auf die Interviewfragen der Schüler hin beschreibt er, dass niemand so genau wusste, was, wo und wie erobert wurde. Nur gelegentlich sickerte etwas durch oder sie hörten etwas aus dem Radio, bis er schließlich in Afrika angelangte. Zu den Kampfhandlungen kam es 1942 in Nordafrika, einer Zeit, die auch für meinen Großvater Angst und Schrecken brachte. Sein erster Eindruck war schockierend, als er aus dem Flugzeug stieg, welches unentwegt beschossen worden war. Das ganze Flugzeug war schwarz von Fliegen. Von den 40 Flugzeugen kamen nur 28 an. Ich weiß noch, wie ich meinen Opa fragte, hattest du nicht unglaubliche Angst? Ja, sagte er, doch keine Wahl und zum Glück viel Dusel. An die Hitze, die sie in Tunis erwartete, war niemand gewöhnt. Hier ging es also um Überlebenskampf in allen Richtungen, da die Deutschen nicht nur gegen die Briten, sondern auch gegen die libysche Wüste kämpfen mussten. Von Tunis ging es nach Tobruk, einem Hochplateau durchzogen mit Felsen und Steinen. Er berichtete, soweit das Auge reichte, sah man nur Sand, Felsen und Steine und am schlimmsten waren die großen Temperaturunterschiede. Zwischen den Dünen wurden Stellungen ausgegraben für die LKWs, wie auf den Skizzen zu sehen ist. Das war das tägliche Bild. Und beim Nachzeichnen merkte ich, welche Kleidung man dort trug und wie wenig Schatten es gab. Wäsche oder Hemden hingen zum Trocknen zwischen den LKWs. Ich konnte beim Nachzeichnen die Wärme spüren, das Trostlose der Benzinkanister und erkannte und erahnte den Geruch von Öl, hörte fast das Flattern der Planen, so sehr war ich in der Zeichnung. Ich merkte, wie mir mein Opa so nah war wie nie, konnte sein Leben nachempfinden. Sah genau, wo die Dinge gelagert wurden, es bedrückte mich alles. Mit Kabeln verband man die Stellungen, um nachts die anderen wiederzufinden. Tagsüber ist es so heiß, dass man nichts machen kann. Wasser ist kaum vorhanden, berichtet der Opa den Schülern während des Interviews. Unter den Soldaten verbreitet sich das Gerücht, dass das Ziel des Afrikakorps Iran und Irak ist, die dortigen Ölquellen. Aber die Briten verteidigen in einem Gürtel von 65 Kilometern die Front. Kurt Heil ist eingesetzt als Funker. Man sieht einen Funker auch auf einer der Skizzen, wenn man genau schaut. Aber nichts läuft ab wie geplant. Der Befehlshaber Montgomery bewirkt einen Gegenangriff am 23.10.42 und dabei gerät Kurt Heil in Gefangenschaft. Den Brief der Feldpost sieht man ausgestellt an der Wand. Bei diesen Unterlagen fand ich auch einen handgeschriebenen Brief des Batteriechefs, welcher der Familie Heil den überaus traurigen Sachverhalt ganz persönlich unter großer Anteilnahme und Mitgefühl darlegt. Mein Opa war immer ein sehr gefühlvoller Mensch und hatte eine sehr genaue Wahrnehmung. Diese trügt ihn auch an diesem Tag nicht, als er mit seinen Kameraden rätselte, was vor ihnen da an der Front wohl gerade los war. Sein ungutes Gefühl sollte sich bestätigen, denn er meinte, in der Ferne englische Panzer zu sehen. Man kann sich kaum vorstellen, was er empfand, denn kurz darauf kam ein LKW-Fahrer panisch auf sie zugefahren und sie fragten ihn, was er vorhätte. »Seht ihr das nicht? Da hinten fahren englische Panzer. Ich mach mich jetzt ab.« Er ließ sie zurück und war weg. Als sie ihre Sachen packten und schnell fliehen wollten, wurden sie durch ein paar Salven des Panzers gestoppt. Sie ergaben sich und er geriet in Gefangenschaft. Auf den Skizzen sieht man das Lager und einen indischen Wachsoldaten. Sie kamen in ein provisorisches Lager mit Stacheldraht mitten in der Wüste. Statt Wasser gab es große Fässer mit Sauerkraut. Verschifft wurden die Männer danach durch ein holländisches Schiff nach Alexandria. Man begrüßte sie mit den Worten, einen Teil von euch haben wir schon und den anderen kriegen wir auch noch. Das säte Angst und Schrecken. Der Alltag in den Lagern war eintönig und man versuchte nur, der Hitze zu entkommen, beschreibt mein Großvater in dem Interview weiter. Die Verpflegung der Soldaten war jedoch trotz der Engpässe zum Glück immer gegeben. Doch der Krieg riss weitere Wunden. Und so war die Schlacht um Stalingrad eine Wende und eine der verheerendsten Situationen für die Soldaten dieser Zeit. Gegen die starken Panzerverbände der Roten Armee gelang den deutschen Truppen nur für kurz die Verteidigung ihrer Stellungen. Genau zu dieser Zeit wurden die gefangenen Soldaten und darunter mein Opa mit Schiffen von Durban nach Sydney und von dort aus nach Wellington in Australien gebracht. Von all den Dingen, die an den Fronten geschahen, hatten sie in diesen Momenten keine Ahnung. Nachdem das Schiff wieder flott war, ging es auch schon weiter. Er erinnert sich noch, dass sie in San Francisco mit Elefantenbüchsen vom Bord getrieben wurden, was sich sehr bedrohlich anfühlte. Die Kriegsereignisse spitzen sich weiter zu. Goebbels wollte den totalen Krieg unter den Massen populär machen und redete in Berlin weiter von Vernichtung. Während dieser Ereignisse wurde Kurt Heil von den amerikanischen Soldaten über Los Angeles nach El Paso, Texas gebracht und dort in einem Lager gefangen gehalten. Sie wurden in kleinen Baracken auf einem Kartoffelacker untergebracht. Für gute Arbeit auf dem Feld belohnte man sie mit Zigaretten und Essen. Der Farmer, dem dieser Acker gehörte, war gut zu sprechen auf die deutschen Gefangenenarbeiter. So kam mein Opa mit ihm ins Gespräch. Er erfuhr, dass er aus Thüringen stammte und gebürtig aus Friedrichroda war, also ganz in der Nähe von Kurts Heimatort Herges. Sie sprachen über alles und auch über die Leidenschaft des Malens. So wurde Kurt schnell gefragt, ob er dem Farmer nicht porträtieren könne. Das tat er auch und wurde von nun an besser behandelt und vor allem mit allem versorgt, was er brauchte, wie Buntstiften. Man sieht es deutlich an einem der Bilder der Ausstellung. Ein wenig Englisch lernte mein Opa ebenfalls von einem Professor, welcher mit in der Baracke untergebracht war. Es war jedoch nicht ungefährlich im Lager. Wenn jemand zu nah an den Zaun ging und nicht zurückwich, wurde er angeschossen. So lebte man bei allem auch immer mit der Angst. Man sieht das auch an einer Wachturmskizze, die er gezeichnet hat. Obwohl sie von dem Zwischenfall eines angeschossenen Dolmetschers wussten, machten die Gefangenen mit dem Farmer aus, dass er eine Kiste am Lagerzaun vergraben sollte, indem sie Lebensmittel und Sachen tauschen konnten, die man im Lager nicht bekam. Die Tochter des Farmers lernte er dadurch auch kennen und ein Gedicht im Tagebuch berichtet von Verliebtsein. Man kann diese Situation auch ablesen in den Skizzen. Vorher grau und trist, eher notizenhaft, plötzlich farbenfroh und leuchtend, das Farmhaus. Wer aufmerksam schaut, sieht auch, wann sich mein Opa das nächste Mal verliebt hat. Im Lager erfahren die Männer nur selten übers Radio vom Kriegsverlauf. So auch nur schemenhaft vom D-Day in der Nacht zum 6. Juni 1944, als die Alliierten Frankreich nach schweren Kämpfen erobern. Noch einmal bäumt sich der Volkssturm auf und es gibt einschneidende Verluste. Vom Kriegsende erfahren die Gefangenen nichts, sondern erst später erreicht sie die Nachricht. So kommt im Interview der Schüler der Regelschule auch zum Ausdruck, dass zwischen den Gefangenen gute, zwischenmenschliche Verhältnisse herrschten. Man versuchte, die kriegerischen Probleme in den Gesprächen zu meiden, sich vielmehr auf die Zukunft zu fokussieren, was wohl das Leben noch bringen soll, was man für Ziele verfolgt. In einem Gedicht beschreibt mein Opa seine Gedanken und sein Heimweh. Hingestreckt im jungen Grase, nach langem grauen Regentage, im Sonnenschein mich auszuruhen, lag ich und dachte an die Heimat. In dieser Zeit ward ich gefangen, so schon lange verließ ich mein Heimatland. Unwissend ward ich noch unerfahren, ich wollte schützen mein Vaterland. Große Strapazen, schwere Kämpfe, ich trug, was mir das Schicksal gab, bis sich mein Glücksstern von mir wandte. Gefangen wurde ich in Afrika. Nun habe ich schon viele Jahre die Lieben in der fernen Heimat nicht gesehen, denn nach langem Wandern wird man müde, wenn man die Welt umfahren und gesehen. Nun lieg ich hier im jungen Grase, die Vergangenheit vorüberzieht. Auch die Stunde, die nun bald kommen muss, wo ich meine Heimat wiedersehe. Und nicht nur das, er hält akribisch alles fest, was ihm begegnet. Sein Talent zur Malerei brachte ihm dabei oft Vorteile. So wurde er zur Bühnengestaltung herangezogen, als die Gefangenen ein Theaterstück aufführten. Man durfte Briefe schreiben über das Rote Kreuz, natürlich wurden sie zensiert. Das Lagerleben wurde auch von Tauschgeschäften bestimmt. Die Menschen waren zugänglich und klug, freundlich und meisterten ihr Leben, sagte er. Und so überlegte auch er, eventuell nach dem Kriegsende wieder dorthin zurückzukehren, denn es gab jede Menge Arbeit dort. Man könnte mit dem Geld auch eine Familie gründen. Aber das waren nur Gedanken. Über alles Politische traute man sich kaum zu sprechen im Lager, da man Angst hatte. Jeder versuchte sich so seine eigene Meinung zu bilden im Stillen. Man spielte also Fußball und zum Glück gab es nur selten Zwischenfälle. Seine Arbeit war es, Ordnung zu halten im Verpflegungsraum oder die Farmarbeit. Die moderne Technik, welcher Kurteil dabei begegnete, beeindruckte ihn. Sie malten aber auch viel unter Anleitung des Professors und erhielten sogar ein wenig Geld, um dieses weiter einzutauschen gegen neue Farben und Papier. Diese letzte Phase des Krieges war es auch, in welcher dieses sich alles abspielte. Bis am 8.5.1945 die bedingungslose Kapitulation Deutschlands unterzeichnet wurde. Die Gefangenen wurden später informiert und mussten ihren Heimatort auf der Karte zeigen, damit man wusste, ob man sie eventuell nach Hause lassen konnte. Doch das ging nicht so schnell wie gedacht, denn die Zukunft der Kriegsgefangenen lag in den Händen der Siegermächte. So ging es vorerst nach Buffalo weiter, zum Schneeschippen. Kurt Heil wurde erneut in einem Lager untergebracht. Auf dem Weg dorthin hatte er Gelegenheit und skizzierte die Niagara-Fälle, bis er im Lager in Westfield ankam. Vor allem bei der Weinlese wurden die Männer nun eingesetzt. Das Gute daran war, sie konnten sich an Weintrauben satt essen. Beeindruckt bin ich immer noch von einem Bild, welches den Lagerraum in einem der Westfield-Lager darstellt. Auf der Skizze sieht man genau, wie Bilder an den Wänden hängen und an die Menschen zu Hause erinnern, wo die Blechkoffer standen als Nachtschränke. Man sieht auch den Zaun hinter dem Fenster und ich erstarre innerlich, eingesperrt und eingezäunt, unvorstellbar in meinem Leben. Doch nicht lange dauert der Aufenthalt und Kurt kommt nach New York. Sie werden gesundheitlich kontrolliert und nach einigen Wochen Schiffsfahrt gelangt er in Nordfrankreich an, in Cherbourg. Als Gefangener muss er hier unter Tage arbeiten, in einer der ältesten Kohlengruben Frankreichs. 800 Meter unter der Erde. Es dauert viele Minuten mit dem Fahrstuhl, bis sie im Stollen ankommen, wie die Skizzen und auch Sgraffito-Arbeiten zeigen. Dort trifft er zufällig einen alten Freund aus Steinbach-Hallenberg. Sie dürfen sich frei bewegen und werden auch bezahlt und bekommen Essen nach Leistung, was nicht immer leicht ist und ihn auch gesundheitlich angeschlagen macht. Kurt kann sich aber später entscheiden, ob er weiter als Gefangener oder Zivilarbeiter arbeiten will. Und er nimmt natürlich dieses Angebot an. So kauft er sich einen Anzug, wie auf einem der Fotos zu sehen, spart sich etwas Geld zusammen. Für jeden ging es erst einmal ums Überleben. Doch seine Skizzen von der Bergwerksarbeit sind begehrt. Wer eine möchte, gibt ihm eine Büchse Leberwurst, Zigaretten, zusätzliches Brot oder er tauscht das alles gegen Papier und Farben weiter. Alles genau aufgeschrieben in seinem Tagesbüchlein. Immer wieder werden seine Gedanken jedoch traurig bei den Gedanken an seine Heimat, wie man im Gedicht von ihm schon hörte. Er beobachtete das Leben in Frankreich und empfand sowohl Heim als auch Fernweh. Doch die Arbeit in der Kohlegrube machte ihm fast mehr Angst, sagte er, als der Krieg. Denn zu Pfingsten 1947 brach ein Feuer aus in einem der Tunnel. Die Steiger mauerten den Tunnel einfach kurzerhand zu, um das Feuer zu ersticken. Er hatte immer noch den Kohlestaub unter der Haut am Arm, die mit der Verletzung damals eingewachsen war. Und ich sah diesen immer, wenn ich Hand in Arm mit ihm saß oder unterwegs war. Während der Zeit der Berlin-Blockade durfte Kurt Heil auf Heimaturlaub. Jedoch eigentlich nur in die westlichen Zonen. Mit viel Mut und einem Lokführer, der ihn in einem Kartoffelsack versteckte, auf einem Güterwaggon, überwand er die letzte Kontrolle in Philippsthal und er kam in Schmalkalden nach langer, langer Fahrt an. Er musste vom Zug abspringen, um nicht entdeckt zu werden. Ein Bekannter sah ihn dann auf der Straße laufen und nahm ihn mit nach Hause. Er war sehr froh, zu Hause zu sein, doch zog es ihn nach all dem Erlebten doch wieder in die Ferne. Er lernte seine zukünftige Frau Erika kennen. Nur kurze Zeit hatten sie zusammen, denn er wollte noch einmal zurück nach Frankreich, um dort Geld für die Familie zu verdienen. Schnell wurde jedoch klar, dass die Gruben dort geschlossen wurden, wie er in einem Gespräch berichtet. Und so kehrte Kurt Heil wieder zurück nach Thüringen. 1948 heiratet er seine liebe Erika. Und bald kam auch Sohn Peter zur Welt. Und auf mancher der Beschriftungen dieser Bilder kann man noch Verblüffendes lesen, über das Hochzeitskleid zum Beispiel und die Vermutung der Dorfbewohner, es wäre aus Frankreich. Es war hellblau, mit Blüten bemalt und hatte am Saum weißes Fell. Aber es liegt auf der Hand, mein Opa hatte es selbst bemalt und das Fell war weißes Kaninchen. So kann man noch weiter Verblüffendes hören, denn die Welt ist klein und so trifft Kurt auch den Farmer Kurt Ilzanger aus Texas noch einmal, als dieser von der Messe aus Leipzig seinen Heimatort Friedrichroda besucht. Die beiden halten noch lange Briefkontakt. Aus all dem kann man lesen und sehen, wie es ein Mensch mit künstlerischen Begabungen geschafft hat, in jeder noch so unsäglichen Lage zu überleben. Natürlich auch mit viel Glück, was nicht jedem vergönnt war. Vielleicht auch deshalb, weil er seine Augen und seinen Geist offen hielt für die Lichtblicke zwischen den Schatten, weil er den Ansatz der Verarbeitung von Erlebnissen, den die Psychologie auch als Kunsttherapie kennt, um das Innen ins Außen zu verlagern, unbewusst nutzte. Ein Mitgefangener schreibt auf einem Foto auf der Rückseite: Für meinen seelenvollen Freund Kurt Heil, dem die Kunst noch etwas zu sagen hat. Ich bin überzeugt, dass uns die Kunst hilft, das Leben besser zu verstehen. Sie ermöglicht einen persönlichen Blick auf Dinge und schafft Freiheit im Geist, wenn sie im Außen verwehrt ist. In einer künstlerischen Darstellung kann man allem entfliehen, auch nur ohne den Raum zu verlassen. Ich kann alles sagen, ohne auch nur ein Wort zu nutzen. Du kannst Berge und Länder überwinden, kannst schreiben und dichten, kannst malen und erkennen. Nichts kann dich niederzwingen, denn deine Gedanken sind frei wie die Linien auf dem Papier. Ich widme also diese Ausstellung meinem liebsten Begleiter meiner künstlerischen Ideen in stetiger und inniger Verbundenheit und voller Dankbarkeit, meinem Opa Kurt Heil. Ja, mit diesen Worten zu den Bildern, die jetzt in der Kunstfabrik dauerhaft hängen, hier in Egelsdorf am Brunnen 17, beende ich heute meinen Kunst-Podcast. Und auch wenn ich diesmal viel abgelesen habe, hoffe ich doch, dass ich trotzdem euch zeigen konnte, wie wichtig die Kunst für uns alle ist, dass sie aus dem täglichen Leben nicht wegzubringen ist und manchmal sogar ein Lebensretter. Liebe Grüße, eure Yvonne aus der Kunstfabrik.